Spurensuche. Der True Crime Podcast des Trierischen Volksfreunds. Willkommen zurück bei Spurensuche mit Johanna Heckelei und Alexander Wittlings. Es ist der mit Abstand größte und auch gleichzeitig merkwürdigste Fall, den es in Luxemburg je gab. In den 80ern erschüttert eine Reihe von Bombenanschlägen das Großherzogtum, Strommasten, Ermittlerbüros, das Luxemburger Wort, die Kasematten und die Polizei selbst werden zum Ziel der Anschläge. Die Bombenleger spielen ein Katz-und-Maus-Spiel mit den Einsatzkräften und gewinnen es jedes Mal.
Doch genau das kommt den Ermittlern irgendwann merkwürdig vor. Die Erkenntnis, die Bombenleger müssen interne Informationen der Polizei und Gendarmerie haben oder ihr sogar angehören. Was folgt, ist mit 177 Prozesstagen und 140.000 Akten und Beweisen der wohl spannendste Fall Luxemburg, der bis heute noch nicht völlig aufgeklärt ist.
Ich muss auch sagen, dass bevor ich angefangen habe, für diesen Fall zu recherchieren, ich nicht wirklich viel zum Bommelair-Fall wusste. Aber je mehr ich mich eingelesen habe, desto mehr ist mir klar geworden, was zur Hölle ist da eigentlich passiert. Es ist ein Riesenfall und auch einer der spannendsten, die in Luxemburg jemals stattfanden. Deswegen werden wir zwei Folgen dazu machen. In der ersten Folge werden wir uns mit den Anschlägen an sich beschäftigen und in der zweiten Folge ja mit dem politischen Echo und den Prozessen, die daraufhin folgten.
Und für diese Folge haben wir uns jemand Besonderen ins Studio geholt, nämlich unsere Kollegin Sabine Schwadorf. Sie hat sich intensiv mit dem Fall beschäftigt und ist auch unsere Luxemburg-Reporterin. Hallo Sabine.
Hallo.
Was macht denn diesen Fall für dich so besonders als Journalistin, dass du dich da so reingewühlt hast?
Also die Bommelair-Affäre hat alles, was zu einem guten Hollywood-Thriller taugt. Es geht ja um eine Serie von spektakulären Bombenanschlägen auf die zivile Infrastruktur, wie zum Beispiel Strommasten. Und Polizei und Staatsschutz scheinen in Teilen Mittäter, zumindest aber Mitwisser gewesen zu sein. Und die Täter führen die Ermittler zum Beispiel bei mehreren Geldübergaben an der Nase herum. Das Ganze mündet auch in einem Wechsel der Regierung. Und Verschwörungstheorien sehen selbst den großherzoglichen Hof in die Affäre verstrickt. Und der Clou, das Ganze ist immer noch nicht aufgeklärt. Gut 40 Jahre nach den ersten Anschlägen. Und sowas kann sich selbst ein guter Reporter nicht ausdenken.
Ja, die Bombenleger, wie der Name schon sagt, haben ja Bomben gebaut und dafür braucht man natürlich Sprengstoff. Wo hatten die den überhaupt her?
Ja, es gab mehrmals Diebstähle in Steinbrüchen und zwar 1984 und 85. Dabei wurden Zünder und Sprengstoff aus Luxemburger Steinbrüchen gestohlen. Etwa in einem Gipsstollen bei Helmsingen und einem Dolomit-Hartsteinwerk bei uns in der Nähe in Wasserbillig. Das waren große Mengen an Industriesprengstoff, der schlecht gesichert und kaum bewacht war. Und da hatten die Täter es natürlich recht leicht. Und klar war auch, es konnte nicht nur einen Täter geben. Die Täter müssen sich zudem außerdem auch noch vor Ort gut ausgekannt haben. Der Sprengstoff wurde dann zwischen 1984 und 1986 bei den diversen Bombenanschlägen verwendet. Und der erste begann am 30. Mai 1984. Der letzte hörte ganz abrupt am 25. März 1986 auf.
Wir sprechen ja über den Bommelair-Fall. Was ist das für ein Begriff, Sabine?
Bommelair ist natürlich der luxemburgische Begriff für Bombenleger, also insofern die Attentäter, die Bomben irgendwo platziert haben und Sprengstoff an vulnerablen Stellen im Staat Luxemburg haben explodieren lassen.
Auch wenn das Wort Bommelair erstmal niedlich klingt, es waren ja wirklich gefährliche Bombenanschläge. Und um das ein bisschen in Kontext zu setzen, von was für Mengen von Sprengstoff wir hier reden, beim ersten Mal wurden 3,5 Kilo Sprengstoff geklaut. Über die Jahre gingen aber über 400 Kilo Sprengstoff, also fast eine halbe Tonne, haben die Täter da mitgehen lassen aus irgendwelchen Stollen, um damit ja Dinge in die Luft zu sprengen. Insgesamt wurden mit dem Sprengstoff 20 Anschläge verübt. Am Anfang waren die Sprengungen aber noch nicht so wirklich professionell, oder?
Nee, am Anfang gab es Probesprengungen, zum Beispiel in einem Wald an einer Forstschranke. Dort wurde zunächst einmal Sprengstoff platziert, der dann in die Luft gejagt worden ist, einfach um mal zu schauen, wie viel braucht man denn überhaupt. Und nach verfeinerten dann die Täter ihre Technik, nutzten mehr Sprengstoff, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, ein großer Strommast, der lässt sich nicht so einfach in die Luft jagen oder umkippen. Da muss man schon ein bisschen Menge einsetzen, sodass halt nach und nach auch immer mehr Sprengstoff benötigt worden ist. Sie gingen dann auch immer größere Risiken ein und zeigten damit eben auch den Ermittlern, dass sie Ahnung von der Materie haben. Erstes Opfer war dann also ein Strommasten des Energieversorgers Cegedel und in der Nähe der Hauptstadt Luxemburgs.
Es wurden ja auch zahlreiche Strommasten wirklich angegriffen und nicht immer sind diese Strommasten umgefallen. Teilweise hat man die auch so gesprengt, dass die von den Stromleitungen noch gehalten wurden und nicht umfielen. Und bei einem der Fälle hat einer der Ermittler auch mehr oder weniger zur Schau gestellt, wie schlecht die Attentäter gearbeitet hätten und das hätte man ja so und so machen können. Und beim nächsten Fall haben sie genau seine Anweisung befolgt und den quasi fachmännisch gesprengt nach seinen Schilderungen, was ich auch sehr merkwürdig fand.
Dann wurde es aber doch ernst, als bei einem der Anschläge zeitgleich ein Erpresserbrief bei dem luxemburgischen Energieversorger einging. Was stand da drin?
Ja, nach den Anschlägen tauchen dann Erpresserbriefe auf, die Polizei und den Ermittlern klar machen, wer hier die Hosen anhat. Im ersten Erpresserbrief, der war auf Englisch geschrieben, heißt es »Time and space are on our side«. Und darin werden $250.000 als Erpressungssumme gefordert, die Cegedel jedoch nicht zahlen möchte. Es gibt dann Verhandlungen mit dem Luxemburger Staat und später soll es doch zu einer Geldübergabe kommen. Aus heutiger Sicht wird ganz klar, die Täter wollten den luxemburgischen Rechtsstaat vorführen und öffentlich zeigen, dass er unfähig ist, so etwas aufzuklären.
Trotzdem hat der Brief schon ein bisschen was über die Täter verraten. Da war nämlich was merkwürdig dran, oder?
Ja, es gab einen Code, einen Zahlen- und Buchstabencode, den die Täter immer wieder auf folgenden auch Erpresserbriefen aufgeschrieben haben. Es gibt dazu bis heute verschiedene Deutungen und Theorien, aber nichts ist eindeutig, nichts ist anerkannt. Dazu gibt es eigentlich keine Aufklärung in dem Sinn. Man muss allerdings die gesamte Attentatsserie in den historischen Kontext setzen, denn in ganz Europa war es die sogenannte bleierne Zeit, also eine Zeit mit verschiedenen politischen Terrorangriffen in verschiedenen Staaten, während in Deutschland der RAF-Terror die Bevölkerung und Sicherheitskräfte in den Bann genommen hat, war das halt in Luxemburg auch eine Reihe von Übergriffen auf Tankstellen, Banken und Poststationen. Das war jetzt nicht so ein Terrorismus, wie wir den von der RAF kennen. Aber da passte natürlich so eine Serie wie die Bommelaer-Serie natürlich ein Stück weit mit rein. Dadurch wird die Bevölkerung, das ist auch klar, wurde massiv verunsichert. Und es war einfach auch klar, dass die Sicherheitskräfte ein Land so nicht vor allem Terror schützen konnten.
Das Interessante an dem Brief ist ja, dass er so geschrieben war wie jemand, der sich mit solchen Erpresserbriefen auskennt. Also gerade dieser Code ist ja eigentlich ein Bedürfnis der Polizei, weil man den Täter von Trittbrettfahrern unterscheiden will, weil nur eben der wahre Täter diesen Code kennt. Und dass die den schon ab dem ersten Brief eingesetzt haben, zeigt quasi, dass sie ganz genau wussten, wie die Polizei denkt und die Ermittler.
Hatte Luxemburg denn damals schon Spezialeinsatzkräfte, die mit solchen Anschlägen umgehen konnten?
Es gab damals schon die sogenannte Brigade Mobile de la Gendarmerie Grand Ducale, die BMG. Sie wurde schon 1978 gegründet. Ich habe eben von der bleiernen Zeit gesprochen. Das war so eine Art Reaktion auch auf den Überfall und den Terroranschlag auf die Olympischen Spiele 1972 in München. Und da hatte eben dann der Luxemburger Staat auch darauf reagiert, eben den Kampf gegen die organisierte Kriminalität aufzunehmen. Diese BMG hatte mehrere Aufgaben, also wie gesagt Terrorismusbekämpfung, aber auch den Schutz der großherzoglichen Familie. Und ein Journalistenkollege vom Luxemburger Wort hat diese Brigade mal mit cowboyhaftem Auftreten beschrieben. Das zeigt so ein bisschen, dass die sich so ein bisschen als Polizei in der Polizei verstanden haben. Ja, während der Anschläge war halt offensichtlich, dass die Sicherheitskräfte sehr stark wie Statisten ausgesehen haben. Die waren zu wenig ausgestattet, waren personell unterbesetzt und waren eigentlich der ganzen Situation kaum gewachsen.
Ja, auch in Deutschland hatten sich ja erst solche Einheiten gegründet im Nachgang von sehr schlimmen Anschlägen. Deswegen war es dann wahrscheinlich auch nicht verwunderlich, dass man in Luxemburg auch noch nicht so weit war, weil man eben noch nicht so eine Serie von Anschlägen bis dahin hatte. Auf das erste Erpresserschreiben ist man ja auch zunächst nicht eingegangen. Dann haben die Täter aber einen Gang hochgeschaltet und es kam zu einem der heftigsten Anschläge der gesamten Serie. Was ist da passiert?
Ja, das war am 7. Mai 1985. Da wurde im Süden der Hauptstadt eine heftige Explosion registriert. An mehreren Orten fiel der Strom aus. Auf der Escher Autobahn gab es zahlreiche Unfälle. Und man findet dort dann eben auch den höchsten Stahlgittermasten, der dort mit einer Länge von 74 Metern auf die Autobahn geplumpst ist. Ja, mehrere Leitungen werden mitgerissen. 13 Autos rasen ineinander oder in die Hochspannungsleitungen. 4 Menschen werden verletzt. Der Zugverkehr fällt aus. Und ja, die kritische Infrastruktur Luxemburgs wurde damit nicht nur gestört, sondern massiv unterbrochen. Und das zeigt die Brisanz des Ereignisses.
Darauf folgte dann ein weiterer Erpresserbrief und auf den wird dann auch tatsächlich eingegangen. Wie stellten sich die Erpresser denn die Geldübergabe vor?
Das ist ganz spannend, denn die Täter erneuerten ihre Forderung nach $250.000, die in 2 Taschen verpackt werden sollten. Und was spannend daran ist, ist halt, dass die Übergabe zeitlich in die sogenannte Papstwoche fallen sollte, anlässlich des Besuchs von Papst Johannes Paul II. Am 15. und 16. Mai 1985 in Luxemburg. Und da war die Polizei naturgemäß mit anderen Problemen beschäftigt, als sich um 2 Geldtaschen zu kümmern, sodass wenige Polizeikräfte zur Verfügung stehen würden, um einen Erpresser zu enttarnen. Auch soll im Rahmen dieser Geldübergabe eine Zeitungsannonce im Luxemburger Wort die Übergabe bestätigen.
Und diese Übergabe ist dann auch erfolgt, oder?
Ja, in der Tat gab es auch schon ein paar Tage vor diesem Papstbesuch eine Annonce mit dem definierten Schlüsselsatz auf der Seite 39 im Luxemburger Wort. Am Tag darauf erscheint sie sogar ein zweites Mal. Und wie angekündigt, sollte die Geldübergabe am ersten Tag des Papstbesuchs stattfinden, und zwar im äußersten Norden Luxemburgs, in Clerf. Und das ist natürlich sehr weit von der Hauptstadt entfernt, sodass die Täter es sehr leicht hatten, mit der Polizei Katz-und-Maus-Spiel zu spielen und einen Geldboten durchs Land zu scheuchen. Es gab dazu auch einen Namen der Operation, die Arta Belli hieß. Und dieser Name wird später noch eine Rolle spielen im Laufe der Aufklärungsversuche. Und und die Täter wissen genau, was sie wollen. Und so soll der Bote zum Beispiel ein Mitarbeiter des Energieunternehmens Cegedel sein. Er soll Englisch sprechen, er soll in einem Firmenauto fahren. Er sollte genau eine bestimmte Route fahren, mit den beiden Geldtaschen zum Bahnhof kommen, zu einer bestimmten Uhrzeit dort vor Ort sein und dann in einer Telefonzelle einen weiteren Brief mit weiteren Instruktionen finden. Ja, doch es gibt diesen weiteren Erpressungsbrief in der Telefonzelle nicht und damit ist die Geldübergabe auch gescheitert.
Ja, und diese gescheiterte Übergabe ist auch der erste Punkt, wo jemand anfängt, Verdacht zu schöpfen, dass vielleicht auch intern bei der Polizei nicht alles rund läuft. Denn der Handfunk der Polizisten funktionierte an diesem Tag kaum bis gar nicht. Als hätte man die Übergabe extra in einem Gebiet gewählt, wo ja mehr oder weniger ein Funkloch ist und man nicht vernünftig arbeiten kann. Und das hat der Vorsteher des Funkdienstes der Gendarmerie damals auch gesagt, dass es wirklich so scheint, als hätte man diesen Ort so gewählt, um zu zeigen, dass das Material und auch die Personalanforderungen der Gendarmerie für solche Einsätze nicht ausreichen. Und bis heute steht das ja auch als Motiv im Raum für die Anschläge. Ja, nach der gescheiterten Geldübergabe wurden die Bombenleger dann etwas mutiger. Sie verübten einen Bombenanschlag direkt an der Gendarmerie-Kaserne. Was weiß man dazu?
Ja, das war dann ein paar Tage später, am Pfingstmontag. Da geht nahe der Kaserne in der Luxemburger Hauptstadt geht ein Sprengsatz in die Luft und wie durch ein Wunder werden 2 Sicherheitsbeamte nur verletzt, weil dieser Sprengsatz sehr nah am Fenster der beiden Sicherheitsbeamten in die Luft gegangen ist, sind die Täter ein großes Risiko eingegangen und man hat sogar die Vermutung, dass sie vielleicht sogar absichtlich nicht getötet worden sind, um eben ein Zeichen zu setzen, denn die Möglichkeit hätte durchaus bestanden. Insofern sind die Täter große Risiken eingegangen. Sie hätten auch gesehen werden können und das zeugt doch davon, dass sie sich sehr gut vor Ort ausgekannt haben.
Wenig später kommt dann ein weiteres Erpresserschreiben und der Inhalt hat die Ermittler regelrecht verhöhnt. Was stand da drin?
Ja, das ist sehr kurios. Es war dann schon der vierte Erpresserbrief. Also die Täter verhöhnen regelrecht die Gendarmerie. Sie beschimpfen sie in der Form, dass sie sagen, sie seien dümmer als junge Pfadfinder. Die sogenannten Wölflinge schreiben das entsprechend auch. Zudem sei die Geldübergabe in Clerf nur ein Spiel gewesen. Und dabei stellt sich dann heraus, ich habe eben das Wort Operation Arta Belli genannt, dass dieses Wort auch anders gelesen werden kann, wenn man die Buchstaben anders zusammensetzt, nämlich als das englische Wort Betrayal, was so viel wie Verrat bedeutet. Das heißt ein Stück weit, dass die Täter wussten, die Polizei war bei der Geldübergabe mit im Spiel. Es war also klarer Verrat des Unternehmens und der Polizei, also anders als es ausgemacht worden ist. Und da der Name Betrayal Arta Belli vor der Geldübergabe schon festgestanden hat mit diesem Namen, war ganz klar auch schon, dass die Täter längst wussten, was die Polizei geplant hatte. Also die Täter hatten demnach Informationen aus erster Hand.
Ich finde, das Wort Verrat ist auch da sehr, sehr stark gewählt. Also das Ganze wirkt auch sehr dramatisch. Und nicht nur die Anschläge hören nicht auf, sondern auch die Schreiben kommen immer weiter rein und es wird eine neue Geldübergabe gefordert. In einer Tiefgarage, eigentlich relativ öffentlich, sehr gefährlich. Was hat diese Geldübergabe so merkwürdig gemacht?
Ja, das war so merkwürdig, weil es an einem sehr öffentlichen Platz war. Die Täter haben die Erpressersumme verdreifacht auf $750,000. Dann gab es natürlich wieder Dinge, die genauso waren wie in der vorhergehenden Geldübergabe auch. Die Kontaktaufnahme sollte wieder über die Annonce im Luxemburger Wort stattfinden. Die erscheint auch und es wird wieder ein Mittwoch gewählt, wieder am helllichten Tag. Es wird wieder ein Umschlag mit weiteren Anweisungen versprochen und diesmal in einem hauptstädtischen Parkhaus nahe des Theaters. Und was spannend daran ist, eigentlich hätten, da die Polizei natürlich wieder observiert, wieder überwacht, hätten die Täter eigentlich bereits im Vorfeld in dem Parkhaus sein müssen, damit sie auch diese Geldübergabe hätten über die Bühne laufen lassen können. Und was interessant ist, der Geldbote findet tatsächlich den erwarteten Erpresserbrief, den nächsten Erpresserbrief und soll den Geldkoffer dann in die fünfte Tiefgaragenetage bringen und das Gebäude schnell verlassen. Das tut er zwar auch, doch die Täter lassen sich wieder nicht blicken und die Geldübergabe scheitert erneut.
Also wahrscheinlich auch wieder eine Showübergabe.
Wieder Show, wieder Katz-und-Maus-Spiel. Die Täter jagen die Polizei quer durchs Land, quer durch verschiedene Einrichtungen, versuchen die Geldübergabe immer wieder zu organisieren, binden damit unheimlich viel Sicherheitspersonal und lassen sie dann stehen.
Als Folge darauf gibt es einen weiteren Brief, der ebenfalls ziemlich verhöhnenden Inhalt hat. Diesmal steht aber ein bisschen zu viel Info drin und sie verraten etwas über sich. Was war das?
Ja, ist auffällig. In diesem siebten Brief gibt es massenhaft Insider-Infos. Also die Täter wissen laut diesem Schreiben, dass ein Sender im Geldkoffer war. Sie wissen, dass Beamte im Gebäude, also in diesem Parkhaus drin waren. Sie wissen sogar, welche Einheiten der Behörden aktiv an dieser Observation beteiligt waren. Und sogar haben die Namen genannt, die Sondereinheit dieser Brigade Mobil und auch des mobilen Einsatzkommandos aus Mainz, wo die deutschen Kollegen die Luxemburger unterstützt haben. Das war dann doch ein Zeichen für zu viele Interner, was darauf hindeutet, dass da Kollegen aus den eigenen Reihen aktiv sind.
Ja, und danach kommt es ja auch zu einer Serie der eigentlich schlimmsten Anschläge, einmal quer durch die Luxemburger Stadt. Was genau haben die da alles angegriffen?
Ja, das war wirklich eine Aneinanderreihung auch vieler symbolträchtiger Orte und Veranstaltungen. Also es gab am Vorabend des Nationalfeiertags einen Anschlag auf die Gasleitung der Hauptstadt. Zwei Wochen später in den Kasematten der Hauptstadt wurde eine Telefonleitung nach Frankreich gesprengt. Hier wird auch zum ersten Mal ein Zeitzünder mit einem Eierwecker, interessant auch, benutzt. Wieder drei Wochen später gibt es einen Sprengstoffanschlag auf das Verlagsgebäude des Luxemburger Worts. Und was interessant ist daran, die Aufmerksamkeit in der Bevölkerung ist sehr, sehr groß, aber der Schaden ist relativ gering. Allerdings gibt es noch zwei Ereignisse, die besonders aufsehenerregend waren. Das eine war eine Bombe auf Luxemburgs größtes Volksfest, die Schurbafour. 4 Wochen nach dem vorhergehenden Anschlag Ende August gibt es am Rand des Stadtparks eine Explosion. Danach folgt sogar eine zweite. Und das macht natürlich auch deutlich, wie stark die Bevölkerung rein theoretisch auch gefährdet gewesen ist. Ende September, das ist schon Hollywood-reif, klettern die Täter durchs Dach des Olympischen Schwimmbads auf dem Kirchberg und lassen erneut eine Bombe zünden. Und die hat natürlich eine solche Wirkung, dass die Sprengladung sämtliche Fensterscheiben zerstört und für einen massiven Schaden von umgerechnet 500.000 Euro sorgt. Und das ist natürlich sehr aufsehenerregend, aber auch hier, Menschen kamen nicht zu Schaden.
Aber im Großen und Ganzen ist es vor allem Spektakel. Es wirkt fast so, als würden die Täter niemanden verletzen wollen. Im Falle des Anschlags auf das Luxemburger Wort wird eigentlich auch nur ein Blumenbeet in die Luft gesprengt, mehr oder weniger. Dann ändert sich aber schlagartig was an den Anschlägen. Im Oktober 1985 greifen die Bombenleger die Büros der zuständigen Untersuchungsrichter an. Warum? Was ist da passiert?
Also die Bommeleer haben am 19. Oktober die Büros der Untersuchungsrichter im Justizpalast zerstört. Das deutet darauf hin, dass irgendjemand sie, dass sie entweder einen Schlüssel gehabt haben oder dass sie irgendwie reingelassen worden sind. Also das Verhalten der Täter ändert sich, aber auch das Verhalten von Behörden und Gendarmerie, weil natürlich das ein Zeichen dafür ist, wenn man an die innersten Behörden, Sicherheitsbehörden eines Staates rankommt, dann ist da irgendwas faul. Und es wurde halt unmissverständlich auch deutlich, dass die Drahtzieher der Affäre in den Etagen auch der Sicherheitsbehörden selbst liegen mussten. Und als Beweis dafür oder dass man das auch vermutet hat, gilt wohl mit Sicherheit, dass der Gründer und ehemalige Leiter der dieser bereits erwähnten Sondereinheit, dieser Brigade Mobil, eben auch observiert worden ist.
Du hast gerade erwähnt, bei diesen Anschlägen wurde dann auch ein Zeitzünder verwendet. Das heißt, davor waren die Täter selber am Ort und haben eben den Sprengsatz selbst angezündet, offenbar. Das heißt, da hat sich auch was geändert.
Ja, in der Technik der Täter hat sich einiges verändert. Sie haben im Laufe der Zeit ihr Vorgehen perfektioniert. Man hat herausgefunden, dass sie teilweise zu Beginn mit Zündschnur gearbeitet haben oder hingelaufen sind, etwas hingelegt haben, wieder weggelaufen sind mit Zeitzünder etc. Man hat also tatsächlich auch das Verfahren der Explosionen komplett verändert und immer wieder perfektioniert.
Auch danach haben die Anschläge allerdings nicht aufgehört, sondern sie ändern sich nochmal. Die Täter werden offenbar auch ambitionierter, wenn man das so sagen kann. Nämlich bei einem geplanten Treffen der Außenminister der Europäischen Gemeinschaft in Luxemburg passiert auch etwas. Was war da los?
Ja, besonders unangenehm wird es natürlich für ein Land wie Luxemburg, wenn es nicht nur die Sicherheit der eigenen Leute und Infrastruktur nicht mehr sichern kann, sondern auch dann, wenn ausländische Gäste in Gefahr geraten. Und zumal an einem strategisch wichtigen Ort wie einem Flughafen mit dem Findel in Luxemburg. So ist es gleich zweimal passiert im November 1985. Zuerst haben die Bommeleer das neue Instrumentenleitsystem auf dem Flughafen Findel lahmgelegt. Das ist deshalb so entscheidend, weil dadurch in der Folge bei schlechter Sicht Flugzeuge über Monate auf Nachbarflughäfen ausweichen mussten und nicht mehr in Luxemburg landen konnten. Einen Tag später wird ein Flughafenmitarbeiter sehr schwer verletzt, als er eine Sprengfalle in Tarnung einer blauen Taschenlampe findet und vom Boden aufhebt. Das ist eine Methode, die hatten die Täter bereits ganz am Anfang ihrer Attentatserie bereits schon einmal eingesetzt, nur jetzt mit einem neuen Zündungsmechanismus versehen, sodass wir wieder sehen, ne? Sie haben die Technik verfeinert, ausreifen lassen und damit halt für schwerwiegendere Folgen gesorgt. Die zweite Peinlichkeit für Luxemburg waren natürlich die Anschläge aufs Luxemburger Konferenzzentrum. Als die Bommeleer den Außenministern der Europäischen Gemeinschaften im Konferenzzentrum auf dem Kirchberg den Strom per Anschlag abgeschaltet haben. Das ist natürlich oberpeinlich. Ein zweites Mal, Anfang Dezember, kamen dann sogar die Täter so nah in die Nähe des Konferenzzentrums, dass sie einen Sprengsatz aus einem fahrenden Auto geworfen haben.
Auch da wurde niemand verletzt. Gab es denn Briefe nochmal oder irgendwas, womit man nachvollziehen konnte, was jetzt diesmal das Ziel sein sollte von den Anschlägen?
Nein, es gab weiterhin keine Erpresserbriefe, aber es war klar, dass durch die Art und Weise der Anschläge nur die Bommelier dahinter stecken konnten.
In Luxemburg waren die ganzen Anschläge ja in aller Munde, schon lange. Aber mit dem Außenministertreffen haben Sie sich natürlich auch die größtmögliche Bühne gesucht. Wie wurde der Fall denn dann im Ausland wahrgenommen?
Ja, das war insofern auch im Ausland dann Thema, aufgrund der Tatsache, dass Luxemburg zu diesem Zeitpunkt den Vorsitz der europäischen Gemeinschaften innehatte. Und bei dem zweiten Anschlag beim EU-Gipfel auf dem Kirchberg war das natürlich deshalb umso öffentlichkeitswirksamer, als dort 700 Journalisten waren, die natürlich alles mitbekommen haben und einfach auch mal gefragt haben, was ist denn hier bei euch los, wenn das möglich ist, dass hier eine Bombe auf Regierungschefs aus einem fahrenden Auto geworfen werden konnte und das ausgerechnet an einem Ort, der am sichersten gelten sollte zu diesem Zeitpunkt in Luxemburg.
Dann gab es noch einen Anschlag, der allerdings etwas aus dem Rahmen gefallen ist. Der sah nämlich eher aus wie ein Racheakt an einem korrupten Notar. Was hat es damit auf sich?
Ja, das war dann Anfang 1986. Es gibt zum ersten Mal einen Anschlag konkret auf eine Person, und zwar auf den Notar und Politiker Camille Hellings. Dazwischen liegend eine größere Pause zwischen den Anschlägen. Es ist unklar, ob die Bommelier dahinter stecken, aber der Anschlag passt ins Bild der Gruppe, weil wieder derselbe Sprengstoff Luxite benutzt wird. Und deshalb verbindet man dieses Attentat trotzdem mit den Bommelier. Man muss dazu wissen, der Notar Hellings wurde kurz davor von einem Polizeigericht zu umgerechnet 2500 Euro Strafe verurteilt, weil er sich angeblich die eigenen Taschen voll gemacht hat. Das müssen die Bommelier und die Bevölkerung einfach als zu gering empfunden haben. 2500 Euro im Vergleich zu 50.000 Euro Selbstbereicherung ist ein großer Unterschied. Und hier sieht man, dass wenn die Bommelier dahinter gesteckt haben, wovon jetzt inzwischen alle ausgehen, dann ist das ein erstes Zeichen für Selbstjustiz dieser Tätergruppe.
Ja, nach all diesen Anschlägen, bei denen wie durch ein Wunder bisher niemand getötet wurde, bekam die Gendarmerie dann ein letztes Abschlussschreiben, in welchem sich die Bombenleger verabschiedeten. Was stand denn da drin?
Ja, es geht am 20. Februar 1986 ein Schreiben im Oberkommando der Gendarmerie ein. Es ist kein Erpresserbrief wie zuvor. Interessant sind die Sätze, die dort auf Englisch formuliert sind. Money doesn't solve all problems. Sometimes it needs hard work. Two, this time you may even need luck and go on losing. Also Geld löst nicht alle Probleme. Manchmal muss man auch hart arbeiten. Dieses Mal braucht er auf jeden Fall auch Glück und verliert weiterhin. Dass der Brief von dem Bommelier kommt, ist wieder an diesem unverkennbaren Code, von dem wir schon ganz am Anfang gesprochen haben, erkennbar. Und dieses Schreiben bietet mehr Rätsel als Lösungen. Und jetzt haben die Ermittler natürlich darum experimentiert, woran halten sie sich jetzt fest? Bezieht sich das Schreiben auf das Attentat auf den Notar, also Money doesn't solve all problems? Oder spielen sie auf die Belohnung an, die mittlerweile schon 500.000 Euro umgerechnet ausmacht? Sometimes it needs hard work too. Ja? Oder geht es mit den Anschlägen weiter als Zeichen dafür, dass die Täter den Ermittlern immer eine Nase voraus sind? Also go on losing und sie halt weiter am Gängelband führen.
Es gab also jetzt ein Abschiedsschreiben, aber das war trotzdem nicht das Letzte in dem Fall, sondern es gab noch einen weiteren Anschlag.
Ja, es gab noch einen krönenden Abschluss in Anführungszeichen. Am 25. März 1986 gab es einen Sprengstoffanschlag auf das Haus des ehemaligen Chefs der Gendarmerie im Luxemburger Stadtteil Bel Air. Die Sicherheitskräfte hatten damals wohl vermutet, dass es einen Anschlag nochmal geben würde, und zwar auf das Theater, was an diesem Abend ein Kabarettstück veröffentlicht hat. Knuppefried hieß das, was auch diese Bommelier-Affäre ein bisschen süffisant auf die Schippe genommen hat. Die Wohnung des ehemaligen Chefs der Gendarmerie lag ein bisschen außerhalb vom Theater und war dann eben Ziel dieses Anschlags. Die Polizei kommt auch nach 40 Jahren der Ermittlungen zu der Erkenntnis, dass es ein Anschlag auch auf die Person Wagner gewesen ist, weil ihm vorgeworfen ist von den Sicherheitskräften und auch von der Öffentlichkeit, dass er nicht genug getan hat, um diese Affäre aufzuklären. Also ihm wurde unterstellt, dass er unfähig gewesen ist, dass er keine Reformen in den Sicherheitsbehörden angestoßen hat, dass er im Alleingang vorgehen würde und dass er überfordert sei. Er hat auch selbst versucht, diese Unfähigkeit des Sicherheitsapparates unter den Teppich zu kehren, indem er immer wieder betont hat, er hätte die Lage im Griff, was aber definitiv nicht der Fall war.
Das war dann offenbar der letzte Anschlag, wie man inzwischen weiß. Allerdings stelle ich mir das etwas gruselig vor, wenn man nicht weiß, ist das jetzt das Ende oder kommt da vielleicht doch noch ein Anschlag? Welches Ziel haben die denn dann am Ende überhaupt verfolgt? Das ist ja doch jetzt etwas konfus, oder?
Das Interessante daran ist, dass es wirklich mit dem Anschlag auf Wagner, der die letzte Explosion war, der letzte Sprengsatz war, der von Seiten der Bommelier in die Luft gegangen ist. Sie haben damit offenbar ihr Ziel erreicht, denn im Anschluss in den darauffolgenden Monaten und Jahren kommt es zu Diskussionen um die Ausstattung der Sicherheitsbehörden und die Kräfte werden auch massiv aufgestockt. Das System aus Pleiten, Pech und Pannen wird nicht zuletzt dadurch eben beseitigt, dass die Police Grand Ducal und die Gendarmerie im Jahr 2000, also einige Jahre später, fusionieren, denn dadurch wird das Sicherheitssystem wesentlich kooperativer und effizienter. Und vielleicht eine Verschwörungstheorie oder Vermutung einfach mal zum Schluss. Man hat zum Beispiel auch behauptet, die Polizei, die eher weniger militärisch und straff organisiert war als die Gendarmerie, nach der Fusion nicht mehr so sehr den Ton angegeben hat in den neuen Behörden und dass das vielleicht ein möglicher Grund dafür gewesen ist, dass die Bommelier-Anschläge auf das Konto von Gendarmerie-Angehörigen gegangen sind und somit auch niemals vollständig aufgeklärt wurden.
Ja, so viel also zu dieser beispiellosen Anschlagsserie in Luxemburg. Das Wer und Warum, das klären wir in der nächsten Folge. Denn mit dem Ende der Anschläge ging die Bommelier-Affäre erst so richtig los. In der nächsten Folge reden wir darüber, wie eine Spezialeinheit immer mehr ins Fadenkreuz der Ermittler wanderte, wie der wohl spektakulärste Fall Luxemburgs vor Gericht ging und warum man bis heute der Wahrheit nur in Teilen näher gekommen ist.
Ja, und mehr Infos zum Bommelier-Fall haben wir für euch natürlich auch auf volksfreund.de/Spurensuche zusammengestellt. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr uns wie immer auch gerne schreiben an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.